zu der Zeit, als die Assyrer das Nordreich eroberten, aber noch kurz bevor auch das Südreich eingenommen wurde, da schreibt der Prophet Jesaja sein großes Werk, sein Buch. Ein Buch, das eine erstaunliche Spannung aufrecht erhält zwischen dem Gericht Gottes und seiner Zusage der Gnade. Jesaja kündigt dem Volk Israel bereits an, dass auch das Südreich Juda verschleppt werden wird. Ja, dass auch das Südreich von Gott gerichtet werden wird, wegen ihrer Schuld und ihrer Sünden. Aber er schreibt gleichzeitig von einem Trost, von einer Erlösung Gottes, die auch dann noch gilt, wenn scheinbar alles am Boden liegt. Interessanterweise zitiert der Apostel Paulus nun einen Vers aus dem Buch Jesaja, während er anhand einer Geschichte aus 1. Mose den Gemeinden in Galatien erklärt, dass sie nicht zurück zu dem Sinai-Bund kehren sollen, sondern sie zu einem neuen Bund gehören, in dem sie Gott nahe sind, echte Erlösung erfahren haben und darin nun wahre Freiheit finden. Nun dazu vergleicht er Hagar, die Magd von Sarah, mit dem Sinai-Bund, also dem Gesetzesbund, den Israel am Berg Sinai empfing unter der Mittlerschaft von Mose. Und er vergleicht Sarah, die Frau Abrahams, mit dem neuen Bund. Und das lesen wir in Galater 4, Verse 21 bis 31. Galater 4, die Verse 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. In der letzten Predigt haben wir uns angeschaut, was Paulus insgesamt mit dieser Auslegung lehrt, worum es ihm geht, warum er das hier überhaupt den Galatern schreibt. Und heute wollen wir uns anschauen, warum er nun hier einen Vers aus Jesaja 54 zitiert. Wie ist der Vers im Zusammenhang von Jesaja zu verstehen und wie passt er in diese Argumentation von Galater 4? Also wir haben heute ein etwas spezielleres Thema, nämlich das Zitat aus Jesaja innerhalb dieser Argumentation, dieser geschichtlichen Argumentation in Galater 4. Unser Thema lautet heute die Frucht des neuen Bundes. Die Frucht des neuen Bundes. Erstens, Hoffnung für die Unfruchtbare. In der ersten Hälfte des Jesaja-Buches geht es vorwiegend um das Gericht, das Gott sowohl über Israel, aber auch über die anderen umliegenden Nationen bringt. Jedoch gibt es immer wieder diesen Ausblick der Gnade, immer wieder so eine Schau auf eine Hoffnung der Gnade. Und in der zweiten Hälfte geht es hauptsächlich um die Erlösung nach dem Gericht. Es ist geschrieben vor allem für die Zeit, da auch das Südreich in Gefangenschaft gebracht wird und sie dann darin den Trost und die Hoffnung suchen sollen. Und innerhalb des zweiten Teils kündigt Gott an, dass er sein Volk erlösen wird. Nicht wegen ihres Gehorsams oder wegen ihrer Treue, sondern wegen seiner eigenen Ehre. Das macht Gott im zweiten Teil von Jesaja besonders deutlich. Es geht um meine eigene Ehre, es geht um meinen Namen. Ich werde mir selbst Ruhm verschaffen, indem ich das Volk erlöse. Er betont auch seine Souveränität über die ganze Erde. Er kündigt den Untergang Babylons an, wie wir es auch passend gerade in der Offenbarung gelesen haben. Und wie er sogar den persischen König Kyros gebrauchen wird für seine Pläne, schon Jahrhunderte, bevor es sich dann erfüllt hat. Doch in den Kapiteln 49 bis 55 geht es darum, wie er das Volk Gottes wiederherstellt, wie er dieses Volk Gottes erlöst und wiederherstellt. Also nicht so sehr warum oder woraus er erlöst, sondern wie das vonstatten geht, dass das Volk wieder aufgerichtet werden kann. Und für unser Anliegen ist es besonders interessant, wie das Volk Gottes in diesen Kapiteln beschrieben wird. In den Kapiteln 49 bis 55. Denn zwei Bilder dominieren in diesem Abschnitt, wenn von dem Volk Gottes geredet ist. Das Volk Gottes wird zum einen als eine verlassene, kinderlose Frau beschrieben und dann als eine zertrümmerte, verwüstete und einsame Stadt. So lesen wir zum Beispiel in Jesaja 49, Vers 14. Zion sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Oder in 50, Vers 1, so spricht der Herr, wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist es von meinen Gläubigern, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, eurer Sünden wegen seid ihr verkauft und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Das sind harte Worte. Das Volk wird hier verglichen mit einer Frau, die sich selbst von Gott geschieden hat und sich in die Sklaverei verkauft hat aufgrund der eigenen Sünden. Und dann klagt, ich bin von Gott verlassen. Gott hat sich von mir getrennt. Und Gott sagt, ja, ihr seid von mir getrennt. Der Bund ist gebrochen, aber wegen eurer Schuld, nicht wegen meiner. In Jesaja 49, Vers 20 erinnert das Volk sich, ich war doch der Kinder beraubt und unfruchtbar in der Verbannung und abtrünnig. Also nicht nur wie eine geschiedene und verlassene Frau, sondern auch wie eine Frau, die alle ihre Kinder verloren hat und die keine Frucht mehr hat, keine Leibesfrucht, keine Nachkommenschaft. Und so wie Jerusalem nach dem Angriff der Babylonier verwüstet und gebrandschatzt wurde, so ist es ein Bild für den Gesamtzustand des Volkes in Jesaja. In Jesaja 49, Vers 19 wird es beschrieben als deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte und dein zerstörtes Land. Diese beiden Bilder verdeutlichen, dass der Bund Gottes mit Israel als Nation gebrochen ist in Jesaja. Gott sagt, dieser Bund, den ich mit dem Volk Israel gemacht habe, der wie so ein Ehebund ist, er ist gebrochen wegen eurer Schuld. Ihr habt euch nicht an das gehalten, was ich bestimmt habe. Gott hat den Sinai-Bund immer wieder mit einem Ehebund verglichen. Doch das Exil ist eine Konsequenz des Bundesbruches. Das Volk Israel hat Gott verlassen. Und das Land mitsamt einer großen Nachkommenschaft waren die großen Verheißungen des Abraham-Bundes. Erinnert ihr euch, was Gott dem Abraham immer wieder zugesagt hat? Ja, ich gebe dir ein Land und ich gebe dir eine große Nachkommenschaft. Und zur Zeit von Mose hat sie das erfüllt. Sie sind in das Land gekommen. Sie wurden ein großes Volk und der Sinai-Bund, er besagte, wenn ihr euch an das Gebot Gottes haltet, dann dürft ihr in diesem Land bleiben und dann werdet ihr ein großes Volk sein. Aber wenn nicht, dann werdet ihr hinausgetrieben werden. Und dass Jerusalem nun eine Trümmerstätte ist und vereinsamt und öde, das heißt ohne eine Menge von Bewohnern, ohne Nachkommen Israels. Es zeigt auf, durch die Sünde Israels wurde der Sinai-Bund gebrochen und der Bundesfluch trat in Kraft. Das, was Gott angedroht hat, wenn ihr mein Gebot nicht haltet, dann werde ich euch in die Länder vertreiben. Ich werde euch, er sagt sogar, das Land wird euch ausspucken. Und Jesaja kündigt genau das an. Er kündigt genau das an. Ihr werdet sein wie eine verlassene Frau, die alle ihrer Kinder beraubt ist. Ihr werdet sein wie eine Trümmerstätte, wo all die Herrlichkeit gewichen ist, wo das Land nicht mehr bewohnt wird. Öde. Und darum ist wird das Volk hier so beschrieben, als eine Bundesbrecherin, eine kinderlose Frau, eine zertrümmerte, vereinsamte Stadt. Das ist der Zustand absoluter Hoffnungslosigkeit. Bei all diesen Vorstellungen, oh, das Land, in dem Milch und Honig fließt und wo wir Frieden haben und Ruhe und wo wir als Volk wachsen dürfen und jeder hat seinen eigenen Erbteil, jeder hat seinen eigenen Weinberg und seinen Feigenbaum und es gibt Ruhe und plötzlich ist alles dahin. Plötzlich scheint alles hoffnungslos. Doch dieser Abschnitt ist ein Aufruf zur Hoffnung. Es ist nicht ein Aufruf zum Weinen, sondern ein Aufruf zum Jubel, zur Freude. Wie kann das sein? Weil ein wesentlicher Schwerpunkt in diesem Abschnitt die Erklärung Gottes ist, dass die Erlösung ganz von ihm ausgeht. Dass die Erlösung ganz von Gott ausgeht und nicht an dem Werk und dem Verdienst der Menschen hängt. Gott selbst wird wieder trösten, er wird befreien, er wird aufbauen, er wird wieder fruchtbar machen. Trotz all dem Bundesbruch und der Strafe ist Gottes Arm nicht zu kurz und seine Hand nicht zu schwach, um zu erlösen, sagt er. Aber er kündigt an, dass es auf eine ganz neue Weise geschehen wird. Auf eine andere Weise, als die Menschen es sich vorstellen. Gottes Pläne sind höher als unsere Pläne. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er wird eine Erlösung schaffen, wie es dem Volk niemals in den Sinn gekommen ist. Nicht durch den Gehorsam und die Gerechtigkeit des Volkes, sondern durch den Gehorsam und das Opfer eines Stellvertreters. Und darum finden wir innerhalb dieser 7 Kapitel, Jesaja 49 bis 55, 3 der 4 Gottesknechtslieder. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ein geheimnisvoller, besonderer Knecht Gottes, den der Herr gebrauchen wird, um sein Volk zu erlösen. Das bekannteste dieser Lieder finden wir in Jesaja 53, das dann im Neuen Testament ganz eindeutig auf Jesus Christus ausgelegt wird. Jesus ist dieser Gottesknecht, der das erfüllt. Und die Weise, wie Gott rettet, ist durch seinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, um das Gebot Gottes vollkommen zu erfüllen und sein Leben hinzugeben als ein Opfer für unseren Bundesbruch. Ja, er nimmt die Schuld seines Volkes auf sich und erlangt Vergebung Gottes für Sünder, weil er der Stellvertreter wird, weil er an die Stelle tritt, derer, die eigentlich von Gott bestraft werden sollen. Und außerdem wird er, heißt es dann in Jesaja 53, nachdem er sein Leben geopfert hat, Nachkommen sehen. Denn wir lesen, Jesaja 53, ab Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Gott erfüllt den Plan der Rettung und der Erlösung durch die Hand von Jesus Christus. Und nach seinem Kreuzesleiden und nach seiner Auferstehung wird er Nachkommen und Frucht sehen, heißt es. Und viele werden durch ihn zur Gerechtigkeit gelangen. Und um diese außergewöhnliche Weise der göttlichen Hilfe und Rettung darauf hinzuweisen, ruft Gott die Gläubigen des Volkes in Jesaja 51, Abvers 1 auf: Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf dem Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn als einen Einzelnen, und ich segnete ihn und mehrte ihn, denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten, und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesangs. Es ist ein Aufruf, in all eurer Hoffnungslosigkeit, in all eurem Ruin, in all eurer Schwachheit, in diesem Stand, wo ihr keine Kraft mehr habt, wo ihr keine Frucht mehr habt, wo der Zorn scheinbar auf euch gekommen ist, erinnert euch daran, wie das Volk entstanden ist. Denkt mal daran an Abraham und an Sarah. Und warum sagt Gott das? Er sagt: Denkt daran, wie ich sie aufgerichtet habe, wie ich mein Wort an sie erfüllt habe. Und er sagt: Ich kann aus Trümmerstätten wieder einen Garten Eden machen. Denkt daran, auf was für eine wunderbare und unerwartete Weise Abraham und Sarah ein Kind bekommen haben, aus dem dann das ganze Volk entstand, obwohl Abraham und Sarah für lange Zeit kinderlos waren, einsam waren. Und in Jesaja kündigt Gott nun an, auf eine ähnliche Weise wird Gott auch Zion trösten. Er wird sie aufbauen und wieder zur Freude bringen. Und nun ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Kapitel ist noch die Aufnahme der Nationen. In Jesaja 49, Vers 6 heißt es über Jesus, den Gottesknecht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Oder in Vers 22: So spricht der Herr: Herr, siehe, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Feldzeichen aufrichten, und sie werden deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden. Gott zeigt: Ich bereite ein Heil, das so wunderbar ist, so wie die Geburt Isaaks bei der unfruchtbaren Sarah. Und ich werde sogar die Nationen mit hineinbringen, sodass die Nationen eure Kinder bringen auf ihren Schultern. Das heißt, Menschen aus den Nationen werden als eure Kinder gerechnet werden. Und diese großartige Rettung wird das Volk wieder zu einer neuen Beziehung mit Gott führen. Und darum ist es eine wahre Freudenbotschaft. Freudenbotschaft der Erlösung. Jesaja 52, Abvers 6: Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Und das ist der große Kontext im Buch Jesaja. Aus diesem Buch und aus diesem Abschnitt, aus dem Paulus einen bestimmten Vers zitiert. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, Paulus hat nicht irgendwie nur belanglos irgendwo einen Vers rausgepickt, der ein bisschen ähnlich klang oder ein paar ähnliche Wörter hatte, sondern er hat diese Botschaft von Jesaja im Blick und sagt, hier passt das hinein. Darum zweitens die gottgewirkte Frucht. In dem Abschnitt Jesaja 54 und bis zum Anfang von Kapitel 55, woraus Paulus diesen Vers zitiert, finden wir das Bild einer neu gebauten Stadt. Doch diese Stadt ist ganz besonders. Sie ist aus der festesten und aus den kostbarsten Materialien gebaut. Wenn du jetzt hier einen Architekten aufsuchst und sagst, hier, ich habe einen Wunsch, ich möchte so ein Haus bauen, dann wird er euch den Vogel zeigen. Denn warum? Hier wird eine Stadt beschrieben, die aus den kostbarsten Materialien gebaut ist, die nicht mehr zerstört und nicht mehr gedemütigt werden kann. Jesaja 54, Vers 11. Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete, siehe, ich lege deine Steine in harten Mörtel und lege deine Grundmauern mit Saphiren. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkel und deine ganze Einfassung aus Edelstein. Jesaja, er spricht von einer herrlichen Stadt, die all unsere Fantasie bei weitem übersteigt. Eine Stadt, die im Licht so funkelt, in allen herrlichen Farben, die allen Reichtum bei weitem übersteigt. Und die Bewohner haben alle eine besondere Bildung. Vers 13, und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt sein. In dieser Stadt wird Friede herrschen und die Bewohner werden in völliger Sicherheit sein, weil ihre Gerechtigkeit vor Gott fest bestehen bleibt. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Und in dieser Stadt gibt es eine Art Marktplatz. Und auf diesem Marktplatz wird gerufen, Kapitel 55, 1, auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft, ohne Geld. Ohne Kaufpreis, Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört, und eure Seele wird leben. Dieses Bild einer herrlichen, sicheren, bewohnten Stadt, voll gnädiger Versorgung, ist die Erfüllung, worauf all die verschiedenen Bündnisse Gottes hingewiesen haben, worauf all diese Verheißungen und all diese wunderbaren Bilder hinzeigen. Denn wir finden hier Andeutungen aus den verschiedenen alttestamentlichen Bündnissen in Jesaja 54. In den ersten drei Versen geht es um den Abraham-Bund. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat, denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken, spanne aus, spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Sarah war unfruchtbar und kinderlos, bis ins hohe Alter. Aber Gott hat versprochen, dass aus ihr ein Volk entspringen soll, das so zahlreich ist wie der Staub der Erde und wie die Sterne des Himmels. Sie lebte mit ihrem Mann Abraham aber in einem Zelt. Und für lange Zeit waren sie nur zu zweit. Und hier wird angedeutet, mit diesen Bildern aus dem Abraham-Bund, dass sie müssen zusätzliche Zeltdecken kaufen. und noch ein paar neue Pflöcke hinsetzen und wieder einen breiteren Raum spannen, weil es werden so viele Kinder kommen, dass man ein paar extra Räume braucht. Wir würden sagen, wir müssen ordentlich anbauen oder einen größeren Bus kaufen. So viele Kinder werden kommen. Die eigentlich Unfruchtbare, die eigentlich an den Punkt gekommen ist, zu sagen, ich hatte gehofft, dass ich Kinder bekomme, aber jetzt ist alles zu spät. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine natürliche Kapazität mehr. Die eigentlich Unfruchtbare wird jubeln wegen der Menge an Kindern, die der Herr schenkt. Und das ist der Vers, den Paulus hier zitiert. Und Jesaja, er gebraucht diese Verse, um darauf hinzudeuten, nun in dieser Stadt, die Gott baut, erfüllt sich das, was im Abraham-Bund angedeutet war. Dass eine Menge von Nachkommen entstehen werden, wo ein großer Raum gebraucht wird, um sie zu erfüllen. In den Versen 4 bis 8 geht Gott auf den Sinai-Bund ein und sagt, dass er die Schande wegnimmt und einen neuen Ehebund eingehen wird. Ja, diese Schmach, diese Schande durch diesen Bundesbruch, er wird ihn wegnehmen und dann heißt es in Vers 5, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Er wird sich neu seinem Volk zuwenden, wie in einem Ehebund. Doch die Ehe wird nicht so sein wie der alte Bund, der dazu führte, dass Israel gekränkt und verstoßen wurde, sondern Gott verspricht, mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und diese Treue zu betonen, erinnert er an den Noah-Bund. Er hat nach dem Gericht geschworen, nicht wieder in dieser Weise zu strafen wie bei der Sintflut, sondern die Erde zu bewahren und sein Heil darauf zu erfüllen. Und deswegen heißt es in Jesaja 54, Vers 9, wie die Tage Noahs gilt mir dies. Als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen noch dich bedrohen werde, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Dann finden wir in Jesaja 55, Vers 3 noch einen Hinweis auf den Davidbund. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des Herrn, deines Gottes und wegen des Heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Nun, warum gehe ich auf all das ein? Wir sehen hier, dass diese Stadt ein Bild für den neuen Bund ist, in dem sich all die Verheißungen der vorherigen Bündnisse erfüllen. Insbesondere dieser zusammenhängenden Bündnisse von Israel, nämlich dem Abraham-Bund, dem Sinai-Bund und dem David-Bund. Diese Stadt ist sozusagen die vollkommene Erfüllung von all dem, worauf diese alttestamentlichen Bündnisse hingewiesen haben. Der Hebräerbrief, er bestätigt das, indem er sagt, dass Abraham auf eine Stadt gewartet hat, die nicht mit Menschenhand gebaut ist. Und ich glaube, er hat hier Jesaja 54 vor Augen. Dieser neue Bund wird die schattenhaften und vorbildlichen Versprechen vollkommen erfüllen, aber eben nicht die Drohungen und Strafen mit sich führen und nicht bloß diese zeitliche oder begrenzte Form, in denen die alttestamentlichen Bündnisse gegeben waren. Es wird ein Bund sein, der nicht mehr weichen wird, sondern ewigen Frieden gewährleistet, ein Bund, der unverbrüchlich ist. Das ist der Bund, den auch die Propheten Hesekiel und Jeremia angekündigt haben und ihn einen neuen Bund nannten. Ein Bund, der die Gläubigen in einer ganz neuen Weise mit Gott verbindet, der nie wieder aufgegeben wird. Ein Bund, der uns wieder zurückführt in die Gegenwart Gottes, noch wunderbarer als der Garten Eden, auf den diese ganzen Edelsteine deuten. Aus einer verwüsteten, verödeten Trümmerstätte wird eine herrliche, kostbare Stadt. Noch herrlicher als der Garten Eden, aus dem Adam und Eva einst vertrieben wurden. Ein Bund, der zu einer großen Schar Nachkommen führt, die alle den Herrn kennen, die alle vom Herrn selbst gelehrt sind. Jesus zitiert in Johannes 6 diesen Vers aus Jesaja 54, wenn er sagt, dass niemand selbst zu Gott kommen kann. Niemand kann aus seiner eigenen Kraft zu Gott kommen, sondern der Vater muss sie ziehen zu Christus. Und dann zitiert Jesus diesen Vers, und sie werden alle von Gott gelehrt sein, heißt es in den Propheten. Und dann erklärt er, jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Ein Bild für die Wiedergeburt, ein Bild für wahre Bekehrung. Die Kinder oder Nachkommen sind diejenigen, die im Glauben zu Jesus kommen, dem Knecht des Herrn, der ihre Sünden trägt. Das ist das Volk des neuen Bundes. Das sind die Bewohner dieser herrlichen Stadt. Und ihre Gerechtigkeit bleibt bestehen, denn dieser Bund ist nicht wie der alte Bund. In Jeremia 31 sagt Gott über den neuen Bund, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Gott sagt aber, dieser neue Bund, der wird nicht gebrochen werden. Denn Christus selbst erfüllt alle Bedingungen. Nein, dieser neue Bund besteht in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und alle Teilhaber dieses Bundes sind von Herrn gelehrt, weil er seinen Geist in ihre Herzen gibt und sein Gesetz in ihr Inneres schreibt, statt auf äußere Steintafeln. Also in diesem Abschnitt aus Kapitel 54 und 55 wird die Weise, wie Gott sein Volk trotz all ihrer Sünde errettet, beschrieben als ein neuer Bund, der all die Hoffnungen der alten Bündnisse in sich trägt, aber weit überragt und dazu auf eine ganz neue Art, von einer ganz neuen Art ist. Es ist ein ewiger Friedensbund, der nicht gebrochen wird, sondern völlige Sicherheit gewährleistet. Eine Stadt, die nicht mehr zerbrochen werden kann. Keine Waffen werden fähig sein, diese Stadt zu zerstören. Es ist der neue Bund, den die Propheten an verschiedenen Stellen mit einer Tempelstadt vergleichen, weil es der Ort ist, wo das Volk Gottes Gemeinschaft hat mit Gott. Der Ort, wo Gott selbst wohnt, wie wir es dann auch in der Offenbarung später erneut sehen. Ein Bund, an dem Gott dem Volk des neuen Bundes ganz nahe kommt, ja, mitten unter ihnen wohnt und sie niemals verlassen oder hinausstoßen wird. Die Frucht der einst unfruchtbaren Frau und die Stärke der einst zertrümmerten Stadt liegen in dem neuen Bund. Das ist die Aussage von Jesaja. Indem Gott durch Jesus Christus die Schuld seines Volkes auf sich nimmt und eine Erlösung verschafft, die ewig anhält und alle alttestamentlichen Rettungen und Segnungen bei weitem übertrifft. Da, wo das Volk Gottes an den Punkt kommt, sagt, wir sind ruiniert, wir sind verlassen, alles ist zertrümmert, wir haben keine Kraft mehr, wir haben keine Frucht mehr, sagt Gott, ja, aber ich habe eine Hoffnung für euch, ich habe einen Trost für euch, ich habe einen neuen Bund geplant, auf den all das, was ihr bisher erlebt habt, nur hinweisen sollte. Das war mein Plan von Anfang an. Und ich werde ihn erfüllen und meine eigene Ehre damit aufrichten. Und ihr werdet jubeln. Ihr werdet jubeln. Und darum drittens die Gefahr fruchtlosen Rückschritts. Wie passt das nun in unseren Text aus Galater 4? Die christlichen Gemeinden aus Galatien wurden sehr beeinflusst durch so einige Lehrer aus Jerusalem, die zwar Jesus als ihren Retter bekannten, aber mehr so im Sinne einer Wiederherstellung des Sinai-Bundes. So ganz in dieser Form, alttestamentlichen Form. Jesus bringt die Juden sozusagen eine neue Chance nach ihrem Bundesbruch. Sie dürfen quasi noch einmal zurückkehren. Nachdem der Sinai-Bund gebrochen wurde, ist Israel durch Jesus wieder mit Gott verbunden, aber in der Form und unter den Bedingungen des nationalen Gesetzes des Mosebundes. So haben sie das den Galatern, den Christen in Galatien verkündet. Doch Paulus erklärt, der Sinai-Bund ist wie Hagar, die bloß im Vertrauen auf die eigene Kraft und mit den natürlichen Mitteln dem Abraham einen Sohn gebar. Aber es führte zur Erkenntnis der Sünde und in die Sklaverei. Denn darin liegt nicht die Kraft, darin liegt nicht das Heil, dass wir mit unseren eigenen Mitteln, mit unseren eigenen Werken irgendetwas vor Gott verdienen könnten oder seinen Plan der Errettung erfüllen. Es endet immer in der Sklaverei, es endet immer in Babylon. Jerusalem wurde nach dem Exil wieder aufgebaut, unter Esra und Nehemia. König Herodes hat den Tempelbezirk in erstaunlicher Weise ausgebaut. Aber Paulus erklärt, das ist immer noch der alte Bund, der gebrochene Bund, der bloß auf die eigene Kraft schaut und niemals in die Freiheit führt. Galater 4, Vers 26. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Woher hat Paulus dieses Bild eines himmlischen Jerusalems? Ja, aus Jesaja 54, und er erkennt es als ein Bild für den neuen Bund. Denn er sagt, Hagar und Sarah sind zwei Bündnisse. Hagar ist der Bund vom Sinai, und das ist das jetzige Jerusalem, sagt er. Das entspricht dem jetzigen Jerusalem. Aber das geistliche oder obige Jerusalem ist ein anderer Bund, und zwar den, auf den auch der Abraham-Bund nur hingewiesen und vorbereitet hat, ebenso wie der Sinai-Bund. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Nun, wir haben gesehen, dass im Zusammenhang von Jesaja die Unfruchtbare und Einsame das Volk Gottes meint, das erkennt, dass sie schuldig ist vor Gott und den Bund gebrochen hat. Und dass Gott sie bestraft und all die Frucht und all die eigene Kraft und all die Segnungen vergangen sind. Und die, die den Mann hat, ist das Volk Israel vor dem Exil. Noch bevor Gott deutlich gemacht hat, dass der Sinai-Bund gebrochen ist. Die, die den Mann hat, ist das Volk in diesem Vertrauen, wenn ich mich nur an das Gesetz halte, dann werde ich Segen von Gott bekommen. Wenn ich nur all meine Kraft einsetze, dann wird es mir gelingen. Ein Volk, das sogar noch kurz vor der Eroberung durch die Babylonier sagte, wir haben Frieden, Frieden, hier ist der Tempel des Herrn, uns wird nicht geschehen. Obwohl sie schon so in Sünde verstrickt waren, dass die Propheten sagten, Gott wird es zerstören. Aber Sarah ist ein Bild auf den neuen Bund. Da, wo die Erkenntnis bereits bestand, ich kann aus meiner eigenen Kraft keine gute Frucht werden. Aber hier wirkt Gott auf übernatürliche Weise. Und schafft Nachkommen des Volkes, nicht durch natürliche Kinder, sondern durch Kinder des Glaubens, die Gott zieht und ihnen durch seinen Geist eine neue Geburt schenkt und zum Volk hinzurechnet. Und auf diese Weise kommen auch Menschen aus allen Nationen zu dem Volk des neuen Bundes. Hier in diesem Zitat in Jesaja 54 geht es nicht darum, dass es bloß eine Anlehnung auf Sarah ist, sondern dass das Volk so wie zurückblicken soll, wie Sarah, und erkennen soll, ich habe keine Kraft in mir. Ich habe keine Kraft in mir. Wenn ich nachkommen, wenn ich Frucht sehen soll, wenn ich Segen erfahren soll, dann muss Gottes wirken. Und Hagar ist ein Bild auf dieses Vertrauen. Ich krempe meine Ärmel hoch und werde schon schaffen. Und Paulus, er gebraucht es hier und sagt, nicht durch Beschneidung und Integration in die jüdische Familie, sondern durch die freudige Botschaft des Evangeliums, das auf der ganzen Erde verkündet wird. Und jeder, der glaubt und so von Gott neu geboren wird, der wird zählen als ein wahres Kind Abrahams und mehr noch, als ein Bewohner des himmlischen Jerusalems, als ein Kind Gottes. Und er wird in bleibender Gemeinschaft mit Gott selbst durch Jesus Christus, der auf dem Thron Davids über ein neues Volk regiert, bestehen. Und die Seinen wird Jesus gnädig versorgen mit Wasser des Lebens, mit Brot und Wein, ja mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Vergebung. ohne dass sie es bezahlen, ohne dass sie es verdienen. Nehmt, esst, ohne Kaufpreis. Warum zitiert Paulus also diesen Vers? Er zeigt den Galatern, aber vielleicht auch gerade diesen judenchristlichen falschen Lehrern dort in Galatien, dass sie nicht erkennen, dass der Sinai-Bund gebrochen bleibt. Dass der Sinai-Bund nicht die Weise ist, wie wir Erlösung finden bei Gott. Die einzig wahre Verbindung mit Gott ist durch den neuen Bund, der eben anders ist als der alte Bund. Und worauf der alte Bund hinweisen sollte, hinführen sollte. Der alte Bund sollte hinführen zu diesem Punkt: Ich bin verlassen und fruchtlos und wie eine zertrümmerte Stadt. Ich habe keine Kraft in mir selbst. Ich bin schuldig vor Gott. Ich bin ein Bundesbrecher. Ich brauche die Erlösung Gottes. Und es wäre ein Rückschritt in ein fruchtloses Vertrauen auf die eigene Gerechtigkeit und auf die eigenen Leistungen, wenn die Christen aus Galatien wieder unter den bereits abgebrochenen Bund Sinai gestellt werden. Nein, die Galater gehören bereits zu dem neuen Bund, auf den alle alten Bündnisse hingewiesen und darauf vorbereitet haben, der all die Segnungen, all die kostbaren Ausblicke in sich vereint. Und mit dem Zitat und der Bemerkung über das drobige Jerusalem macht Paulus auf den ganzen Abschnitt in Jesaja und nicht nur auf einen Vers aufmerksam. Es geht hier nicht nur darum, ach ja, unfruchtbar, das passt doch irgendwie zu der Geschichte von Sarah. Ja, es passt, aber es passt in dem Zusammenhang, wie Jesaja selbst ihn gebraucht, in diesen ganzen Kapiteln. Und es passt zu dem drobigen Jerusalem, weil der neue Bund als eine feste und kostbare Stadt beschrieben wird. Und darum möchte ich zwei Anwendungen hier noch herausnehmen. Zum einen, juble, du Unfruchtbare. Bist du ein Kind des neuen Bundes? Hast du das Heil in Jesus Christus im Glauben ergriffen? Nun, es beginnt damit, dass du dein Vertrauen auf dich selbst, auf deine eigenen Werke, auf deine guten Leistungen aufgibst. Dass du erkennst, wie schwach, wie sündig, wie kraftlos du bist. Ja, du musst erkennen, was für ein Gesetzesbrecher du bist. Mit deinen Taten und mit deiner eigenen Kraft wirst du niemals den Segen Gottes verdienen. Und wenn du noch so sehr auf irgendwelche äußeren Dinge achtest, und doch der Herr sieht dein Herz. Du bist wie eine Ehebrecherin, wie eine, die den Herrn verlassen hat, die sich selbst in Sklaverei gegeben hat, denn wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Hast du diese Erkenntnis? Bist du an diesen Punkt gekommen, wo du sagst, ich habe alles versucht, aber es ist hoffnungslos. Ich kann mit meiner Kraft nicht erfüllen, was Gott von mir verlangt. Bist du an diesen Punkt gelangt, wo du sagst, ich bin ruiniert. Wenn davon mein Segen abhängig ist, dann ist alles verloren. Aber das Wort Gottes sagt, die Unfruchtbare wird jubeln. Nicht die, die den Mann hat. Nicht die, die auf ihre eigene Kraft vertraut. Die Unfruchtbare wird jubeln. Nämlich diejenige, die erkennt, ich habe nichts Gutes vorzubringen, ich habe alles verloren, ich habe keine Hoffnung, ich habe mir selbst alles zunichte gemacht. Aber nun, diese Unfruchtbare soll jubeln, denn mit leeren Händen, wer mit leeren Händen zu Jesus kommt und erkennt, ich bin ein Sünder und ich brauche Gnade, den lädt Jesus Christus ein, zum Bewohner des Himmelreiches zu werden. O, erkenne deine Schuld und vertraue ganz auf die Gnade des neuen Bundes Gottes in Jesus Christus, der Gottesknecht, der alles an unserer Stelle erfüllt. In ihm haben wir eine ewige, unerschütterliche, unverbrüchliche, völlig sichere und kostbare, friedliche Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Freue dich, juble, du Unfruchtbare. Erkenne deine eigene Sünde, deine Kraftlosigkeit, aber vertraue dich Jesus Christus an. Er, der Mittler des neuen Bundes. Und eine zweite Anwendung. Freue dich daran, dass die Söhne der Einsamen zahlreicher sind als die Söhne der Verheirateten. Nun, was meine ich damit? Hier geht es darum, dass Gott nicht nur das ethnische Volk Israel rettet, sondern Menschen aus allen Sprachen, Völkern und Nationen zu seinem Volk Gottes zählt, zu dem Volk des neuen Bundes, so wie es so deutlich in Jesaja prophezeit wird. Menschen, die ihre eigene Schuld und Ungerechtigkeit erkennen und allein auf Christus vertrauen, sie werden hinzugefügt zu diesem Bundesvolk Gottes. Schätze die Herrlichkeit und das Ausmaß des Evangeliums in der Gemeinde. Das ist die Frucht des neuen Bundes. Die Gemeinde Jesu Christi ist die Frucht des neuen Bundes. Als reformierte Baptisten ist es uns wichtig zu betonen, dass die neutestamentliche Gemeinde die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen ist. Sie steht in einem Zusammenhang, aber nicht in einer Art Kopie, sondern in einem Vorschatten und der Erfüllung. Die Gemeinde ersetzt nicht das Volk Israel aus dem alten Bund, sondern die Gemeinde aus Juden und Heidenchristen ist die heilsgeschichtliche Erfüllung der Bündnisse und Zusagen Gottes. Und Freunde, darüber sollen wir uns freuen. Darüber sollen wir uns freuen. Und es ist so herrlich, die Propheten zu lesen, wie Jesaja, und dieses Geheimnis des Christus zu entdecken. Dass Gott nämlich bestimmt hat, Menschen aus allen Ländern zu einem Volk Gottes zu machen, die Gemeinde Jesu Christi. Und Paulus, er hilft uns hier und auch den Galatern auf, diese wunderbare Heilsgeschichte zu verfolgen und zu sehen. Und sagen, schaut, schaut, das erfüllt sich in der Gemeinde. Wir müssen nicht zurücktreten. Wir müssen nicht irgendwie wieder in ein alttestamentliches Bild hineintreten. Schaut, die Herrlichkeit der Gemeinde des neuen Bundes. Es ist wie ein lebendiger Tempel. Mit Christus als Fundament und als kostbarer Eckstein. Eine neue Stadt, eine feste Burg ist unser Gott, haben wir gesungen. Das ist genau das, worauf auch Psalm 46 hinweist. Nicht eine Stadt aus Stein gebaut, sondern das Himmelreich, das beginnt in der Gemeinde des neuen Bundes aus lebendigen Steinen. Und wenn Christus einst wiederkommen wird, wird er uns hineinführen in all die Herrlichkeit, auch in der physischen Welt. Aber es beginnt hier, heute. Wer an Jesus Christus glaubt, oh, dann bist du ein Bewohner der neuen Stadt, denn du bist von Gott gelehrt und solche sind die Kinder dieser herrlichen Stadt. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du diese Sicherheit. Dann wird deine Gerechtigkeit bestehen bleiben. Dann wird niemand dich rauben können. Ja, dann hast du Christus als den König. Und aus allen Nationen, aus allen Ländern und Sprachen dürfen solche zu dem Volk gezählt werden. Wir erwarten hier in dieser Zeit keinen irdischen Tempel, keine Stadt aus Diamanten, sondern wir erkennen die Erfüllung in Christus durch den Gnadenbund. Was in diesen kostbaren Bildern angezeigt wird, ist eine geistliche Realität. Nicht erst für irgendwann später nach dem Tod, sondern was wir jetzt erfahren dürfen. Das sind Segnungen, die jetzt allen Christen gelten, der Gemeinde des neuen Bundes. Und wir erkennen den bedeutenden Unterschied zwischen diesem irdischen und einem geistlichen Reich. Die Gemeinde wird nicht gefüllt durch natürliche Geburten oder durch den Bau politischer Städte, sondern durch die Predigt von Jesus Christus als Schuldopfer für Sünder. Dass allein durch sein Werk Nachkommen und Frucht entsteht, durch sein Kreuzesleiden und seine Auferstehung. Aus dem Glauben an ihn entsteht eine Nachkommenschaft, die vom Herrn gelehrt ist, und nur solche gehören zu dem neuen Bund, zu dem himmlischen Jerusalem, zu dem ewigen Berg Zion. Lasst uns die Gemeinde wertschätzen und die Mittel, die Gott bereitet hat, diese Stadt zu füllen. Lass uns die Gnade in Christus verkünden und darauf vertrauen, dass Menschen zum Glauben kommen und wir ihnen dann fröhlich zusagen können, Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Dazu segne uns Gott. Amen. Lass uns beten.